Ich möchte gerade einsteigen mit dem Text von dem Gottesdienst. Wer mit möchte lesen, Matthäus 1, ab Vers 18. Ich will es lesen bis zum Vers 23, aber wird dann der Schwerpunkt auf die Verse 18 bis 21. Also Matthäus 1, 18 bis 23. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe da, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. So wie das Wort Gottes. Das Matthäusevangelium, das startet ja mit einem Stammbaum und aufzeigt, dass Jesus der Sohn Abrahams ist, dem Stammvater der Israeliten und ein Sohn von David, dem grossen König von Israel. Mit dem Vers 18 werden uns dann so einige Details über die Geburt von Jesus genannt. Der Matthäus, er erzählt uns eine Geschichte, die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive von Josef, einem Mann oder Verlobten von der Maria, während der Lukas Perspektive von der Maria einnimmt. Kurz und knapp werden eigentlich uns hier ein ganz wenige Sätze und ganz wenige Worte, Sachen gesagt, die atemberaubend sind. Weltbewegend. Es geht um grosse Geheimnisse, Menschwerdung von Gott und eine Jungfrauengeburt. Im Apostolikum heisst es dazu kurz und knapp, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wir lesen hier von der Maria, die die Mutter von Jesus ist, die verlobt ist mit Josef. Oftmals war man in dieser Zeit schon sehr früh verlobt, 13, 14 Jahre. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie noch sehr, sehr jung ist. Mit der Verlobung dürfen wir uns nicht das vorstellen, was wir hier in unserer Kultur so haben, obwohl das sicher auch aufs biblische Denken zurückgeht. Als ich damals eben News studiert habe, sind die einzigen, und das ist in der Zwischenzeit auch abgeschafft worden, die einzigen rechtlichen Wirkungen von einer Verlobung ist gesehen, dass man zum Beispiel Geschenke, die man dem anderen im Hinblick auf die Hochzeit gegeben hat, hat man müssen wieder zurückgeben. Der Artikel ist auch, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, abgeschafft worden. Und eigentlich hat heute eine Verlobung keine rechtliche Bedeutung mehr. Das, was aber hier in der Bibel als Verlobung oder Vertrautsein bezeichnet wird, das ist eigentlich schon praktische Ehe. Wegen dem wird der Josef im Vers 18 auch der Mann genannt und Maria im Vers 20 als Frau bezeichnet. Die Verlobung war ein bindender Bund, oder wir würden vielleicht sagen eher ein Vertrag, der natürlich zu dieser damaligen Zeit normalerweise zwischen den Eltern geschlossen worden ist. Und schon eigentlich alle Wirkungen der Ehe mit sich gebracht hat. Der Bund ist öffentlich vor Zeugen abgeschlossen worden, wie das bei uns auch noch auf dem Standesamt üblich ist. Und damit ist eigentlich die Ehe schon unwiderruflich geschlossen gewesen. Nach der Verlobung ist Trennung nur noch mittels ordentlicher Scheidung möglich gewesen. Das Einzige eigentlich noch, was gefehlt hat zur vollen Ehe, ist die Heimholung der Brut. Der Brütigam ist ausgezogen, wir kennen das aus dem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, ist ausgezogen, seine Brut geholt, zu sich heimholen, wo eben dann die Hochzeitsfeier stattgefunden hat. Und genau das ist hier gemeint, wenn im Bibeltext steht, dass Maria und Josef noch nicht zusammengekommen sind. Sie waren verlobt. Oder eben, ihre Ehe war rechtlich eigentlich schon geschlossen, aber noch nicht vollzogen. Sie leben also noch getrennt. Und es war wegen dem auch völlig klar, dass sie keinen Geschlechtsverkehr hatten. Und wegen dem hat der Josef natürlich geschlossen, wo ihm die Schwangerschaft von der Maria bewusst worden ist. Wir wissen nicht, wie das passiert ist, ob Maria das ihm gesagt hat oder ob er das einfach gesehen hat. Ist ihm völlig klar gewesen, dass sie ihm untreu war. Und wegen dem hat er irgendwie über eine Möglichkeit nachgedacht, wie er sich von ihr wieder trennen kann. Für Maria hätte das schon die Todesstrafe für eine Ehebrecherin bedeuten. Josef wollte ab das verhindern und wegen dem heisst es, dass er sie heimlich entlassen wollte. Das heisst eben, ihren Scheidebrief geben. Man könnte das Wort heimlich vielleicht besser oder verständlicher mit übersetzen mit ohne Angabe von Gründen, hat er sie entlassen. Weil ja eben eine Scheidung nicht heimlich möglich war. Auch das musste vor Zeugen vollzogen werden. Er wollte, und das ist ja sehr ihm hoch zu anzurechnen, dass sie nicht der Schande preisgeben wird. Während er also so über ein würdiges Ende von seiner Beziehung mit Maria nachdenkt, da erscheint ihm ein Engel. Fürchte dich nicht, sagt er zu ihm. Er soll die Ehe mit Maria vollziehen, weil das Kind, das stammt eben nicht aus einer ehebrecherischen Beziehung, sondern es ist vom Heiligen Geist, wie schon der erste Vers betont. Jetzt darf man nicht denken, dass das irgendwie in der damaligen Kultur und Zeit verständlicher gewesen wäre. Gerade für die Juden war das natürlich eine völlig neue Idee gewesen. In ihren heiligen Schriften haben sie natürlich gelesen davon, dass Gott manchmal irgendwelche Frauen der Mutterleib aufgemacht hat, also wie es aufgeschlossen hat, wie es heisst. Also, dass jemand, der unfruchtbar war, fruchtbar geworden ist. Wie wir das kennen von der alten Sarah, wo mit ihrem eigentlich auch viel zu alten Abraham noch hat können ein Kind haben. Das ist aber eigentlich immer noch weit entfernt von der Idee von einer Jungfrauengeburt. Das hat, auch das hat damals müssen ziemlich lächerlich klingen in den Ohren der Juden. Und natürlich klingt das auch heute noch ziemlich lächerlich. Wir schließen aus der richtigen Beobachtung, dass Jungfrauen ja normalerweise wirklich keine Kinder haben, dass Kinder nur aus der Vereinigung von einer Samen- und Eizelle können entstehen, dass es gar nicht möglich ist, dass Naturgesetze nie können durchbrochen werden. Das ist aber natürlich nur der Fall, wenn man nicht mit einem Gott rechnet, der die Naturgesetze ja geschaffen hat. Und die eben auch wieder aufheben kann. Um das zu glauben, muss man meines Erachtens den Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, das war damals ein Ärgernis gewesen, und das ist es bis heute geblieben. Empfangen vom Heiligen Geist. Da ist also jemand aus einer anderen Welt, aus der Realität Gottes in unsere Welt hineinkommen. Es werden uns nicht irgendwie Details geben, wie genau das passiert ist. Wir werden einfach vor dieser Tatsache gestellt. Der ewige Sohn, die zweite Person in der Gottheit, von der, was heisst, in einem alten Bekenntnis, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Er verlor die Herrlichkeit bis im Vater und wird Mensch, wahrer Mensch, wie du und ich, ohne seine Gottheit aufzugeben. Wer kann das verstehen? Aber warum kommt er überhaupt? Was ist sein Auftrag? Was ist seine Mission? Nachdem der Engel der Josef über die Herkunft von dem Kind aufgeklärt hat, eben vom Heiligen Geist, erklärt er ihm noch, dass er Sohn wird sein und dass er ihn Jesus nennen soll. Jesus, das da ist der Name Programm. Das ist die griechische Form vom hebräischen Namen, wo wir jetzt zum Beispiel in der Lutherbibel als Josua finden oder Jehoshua oder Jeshua. Und Josua oder eben Jesus in seiner griechischen Form, das heißt auf Deutsch übersetzt einfach Jahwe rettet oder Jahwe hilft. Um alle Zweifel aus dem Weg zu räumen, erklärt der Engel, dass genau das die Aufgabe ist von diesem neugeborenen Kind. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Fassen wir also kurz zusammen. Da wird ein Kind geboren, das nicht durch natürliche Zeugung entstanden ist, sondern durch das Wirken vom Geist Gottes. Es ist empfangen vom Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau. Und das Kind, das hat einen Auftrag, eine Mission, sowohl sein Name wie auch die Erklärung von den Engel machen uns deutlich, dass das eine Rettungsmission ist. Und dieser Rettungsmission wollen wir uns zuwenden. Bevor wir uns aber einige Gedanken darüber machen, was denn der Jesus hier auf dieser Welt hat wollen, wollen wir uns mal noch klar werden darüber, was er nicht wollte, was nicht seine Rettungsmission war. Weil seine Mission, und das ist auch wieder gleich damals wie heute, die war sehr umstritten. Haben wir zu dieser Zeit von Jesus damals eine Umfrage gemacht in den Strassen, warum denn der Messias, der versprochene Messias, soll kommen, was sein Auftrag soll sein. Dann hat man wahrscheinlich oft gehört, dass der Messias eben kommen soll, um sie von der Macht der Römer zu befreien. Und dass er wieder das glorreiche Königreich von David aufrichten kann. Wie das eben damals war. Es ist nämlich immer so, was wir für einen Retter oder was wir für eine Rettung erwarten, das hängt damit zusammen natürlich, wo wir das Problem sehen, das wir haben. Viele Juden haben damals ihr Problem in der Fremdherrschaft der Römer gesehen. Und wegen dem haben sie gedacht, wenn der Messias kommt, dann muss er das Problem anpacken. Sie haben eine politische Befreiung erwartet. Aber haben nicht schon ihre eigenen heiligen Schriften aufgezeigt, dass das eigentlich eine sehr oberflächliche Problemanalyse war? Sie sind denn nicht schon vorher über viele Jahrhunderte unabhängig gewesen? Hat es nicht auch dann Unterdrückung gegeben von den Armen und Machtmissbrauch? Haben nicht schon damals Propheten müssen auftreten und haben müssen ihren oberflächlichen Glauben verurteilen, weil sie zwar wunderbar Opfer gebracht haben, schöne Lieder gesungen haben, aber mit ihren Herzen fern gewesen sind. Die Unterdrückung von anderen Völkern durch die Römer war natürlich ein Problem. Aber das ist nicht das Wort, das ist nicht die Wurzel des Problems. Auch heute gibt es ganz viele oberflächliche Problemanalysen. Wenn wir heute auf die Strasse würden gehen und fragen, warum läuft denn heute so viel schief? Und ich denke, das würden wahrscheinlich viele Leute zugeben, dass es doch einiges gibt, dass es viel gibt, was schief läuft. Man müsste ja blind sein für das. Wenn wir sie wieder fragen, was ist das grösste Problem der Menschheit, von unserer Gesellschaft, von uns Schweizer, was würden sie echt sagen? Ich denke, einige, ich stelle mir das so vor, würden genau wie damals die Juden Probleme in den politischen Verhältnissen sehen oder in der Herrschaft. Wenn irgendjemand, sagen wir, von der linksautonomen Szene würde interviewen, dann würde er uns vielleicht sagen, dass generell alle Regierungsprobleme sind. Sie würde uns vielleicht sagen, schaffen alle Herrschaft ab. Lassen die Menschen einfach leben, frei von Fremdbestimmung. Dann wird alles besser werden. Nicht ein Kind in der Krippe brauchen wir, sondern ein Revolutionär. Aber eben wie oberflächlich die Analyse. Ein Blick in Geschichtsbücher zeigt uns doch auf. Nach der Abschaffung von einer Herrschaft wird einfach die nächste Herrschaft aufgerichtet. Und im schlimmsten Fall ist es die Herrschaft vom Stärkeren. Natürlich haben sie recht, dass Herrschaft oftmals unterdrückerisch ist. Aber mit der Abschaffung von der Herrschaft selber können wir unsere Probleme nicht lösen. Ganz im Gegenteil. Andere auf der Strasse würden vielleicht sagen, die Gier der Manager, das ist unser Hauptproblem. Und tatsächlich ist es ja so, dass gerade die Bibel auch oftmals die Gier der Menschen anprangert und uns sogar sagt, dass sie eine Wurzel ist von vielen Übeln. Wir müssten also an Weihnachten jemanden haben, der uns über gute Unternehmungsführung aufklären und in dem Sinne auch mit gutem Beispiel vorangeht. Doch auch hier wieder sind nur die Manager an der Spitze gierig. Würden nicht viele, die das sagen, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch dort oben zu sein, genau gleich wollen so viel verdienen? Und bestimmt auch nicht bei uns, wo wir vielleicht nicht ganz so viel verdienen, bestimmt nicht auch bei uns Geld ganz viel von unserem Alltag? Haben wir nicht auch oft selber das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr Lohn sollten haben? Oder mehr Rente? Dass wir mehr Geld sollten haben, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, dass wir uns doch etwas Rechts könnten leisten. Andere würden sagen, der Islam ist das Problem. Oder mindestens der islamistische Terror. Und tatsächlich ist ja der fundamentalistische Islam eine Bedrohung für die westliche Gesellschaft. Andere würden sogar vielleicht weitergehen und sagen, dass Religion ganz allgemein das Problem sei. Verantwortlich ist für viel Schlechtes in dieser Welt. Sie würden uns vielleicht sagen, schafft die Religion ab, dann wird alles besser. Sind nicht die Religionen mit ihren Wahrheitsansprüchen für viele Kriege verantwortlich? Werden nicht überall auf der Welt Menschen wegen der Religion unterdrückt und verfolgt? Wir brauchen also kein Kind in der Krippe, sondern einen Aufklärer, der uns lehrt, dass es keine Religion braucht. Oder mindestens, dass hinter allen Religionen der gleiche Gott steckt. Aber wieder, auch diese Analyse geht viel zu wenig tief. Sind nicht gerade die atheistischen Diktaturen vom 20. Jahrhundert, wie zum Beispiel der Kommunismus, für die grössten Verbrechen der Menschheitsgeschichte verantwortlich gewesen? Ist nicht gerade heute die schlimmste Diktatur, das nordkoreanische Regime, ein atheistisches Land? Nein, schaffen die Religion ab und es werden sich andere Probleme erheben. Noch ein letztes Beispiel. Und ich denke mir, wahrscheinlich würden heute viele Leute heute das zuerst bringen. Was meine ich echt? Was wird heute am lautesten verhandelt? Ja, genau. Klimaerwärmung, Umweltzerstörung. Das ist doch unser grösstes Problem. Wir sagen an dem Ast, wo wir drauf sitzen. Und wieder, ich würde sagen, die Umweltzerstörung ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, gerade als Christen sollten wir nicht dazu schweigen. Gott hat uns Menschen als Verwalter eingesetzt über die wunderbare Schöpfung. Und wir sollten zu dieser wunderbaren Schöpfung Gottes Sorge tragen. Aber ist das unser grösstes Problem? Ist ja ganz interessant, oder, wenn ihr schaut, so mit dieser Klimaanwärmung. Das ist wie eine Religion geworden. Es hat Propheten, die auftreten, sogar ganz junge. Oder? Es wird uns eine Apokalypse vor Augen gestellt, oder? Das Weltende, das kurz bevorsteht. Es ist ein Problem, aber ist es unser grösstes Problem? Und ich denke, so könnte man noch ganz viele Beispiele aufzählen. Und vielleicht kommt dir auch noch irgendein Sinn, was du würdest sagen. Jeder hat die wahrscheinlich eine andere Meinung, was das grundlegendste Problem der Menschen sei. Und wenn wir Menschen, mindestens so im Geist, dort damals, vor 2000 Jahren, an Weihnachten an dieser Krippe würden stehen, dann wüssten wir, wie die Juden auch damals, ganz genau, viel besser, warum eigentlich der Messias da sollte kommen. Wir würden ihn aufklären, was eigentlich wirklich das Problem dieser Welt ist. Wir würden ihm sagen, was denn wirklich seine Mission sollte sein. Doch der Engel sagt es uns hier in ganz einfachen, klaren Worten. Er will sein Volk retten von ihren Sünden. Von ihren Sünden? Da möchten wir doch irgendwie protestieren, oder? Natürlich haben wir ja wahrscheinlich, das würden wir ja zugeben, alle unsere Fehler. Aber das soll das grundlegende Problem sein der Menschen. Für das sollte der Jesus gekommen sein. Das ist uns doch irgendwie ein bisschen zu einfach, oder? Und so wenden wir uns, wie damals die Juden, von ihm ab. Ein solcher Messias, ein solcher Retter, das wollen wir nicht. Dabei gibt es keine tiefgreifendere Analyse von unseren Problemen als eben die. Unterdrückung, Ausbeutung von der Umwelt, Geldgier, falsche Religion und was man so könnte nennen, das sind alles wirkliche Probleme, aber sie sind nur die Auswüchse von einem viel tiefer liegenden Problem. Oder um ein Bild zu verwenden, es sind nur die Früchte an einem kranken Baum. Und das Problem liegt dort unten in den Wurzeln inne und nicht bei den faulen Früchten. Oder um es anders zu sagen, das Problem ist nicht irgendwo dort draussen. Draussen in der Gesellschaft nicht mehr. In der Regierungsform, in der Religion und so weiter. Nein, das Problem sind eigentlich wir. Das Problem liegt in unseren Herzen, in unserer Selbstsucht oder eben in unserer Sünde. Und wegen dem ist Weihnachten so ein fröhlicher Anlass, weil dann erinnern wir uns, dass Gott in die Welt hineingekommen ist. Nicht um ein bisschen Kosmetik zu verüben, sondern das Übel an den Wurzeln zu packen. Vielleicht sollte man auch sagen, was denn Sünde überhaupt ist. Das Wort wird ja heute oftmals missbraucht. Wir sagen, wir haben gesündigt und meinen vor allem jetzt gerade in diesen Festtagen, dass wir zu viel gegessen haben. Das Wort, das hier verwendet wird im Text, das bedeutet Zielverfehlung. Das heisst, wir sind vom Schöpfer geschaffen worden mit einem bestimmten Ziel. Und an diesem Ziel schiessen wir vorbei. Wir verfehlen es. Wir sind geschaffen worden, um Gott anzubeten und ihn mit allem, was wir sind, zu verherrlichen. Unsere Bestimmung ist, als Ebenbilder Gottes etwas von seiner Herrlichkeit zu reflektieren. Doch was haben wir Menschen gemacht? Wir haben uns abgewendet von ihm. Wir interessieren uns überhaupt nicht für ihn. Er macht eigentlich gar keinen grossen Unterschied in unserem Alltag aus. Wir leben so, als würde er nicht existieren. Vergleichbar vielleicht mit einer Ehe, wo die zwei Ehepartner so leben, als gäbe es der andere überhaupt nicht. Oder im besten Fall dann nur für ganz bestimmte Zeiten, vielleicht am Morgen, am Sonntag zwischen 10 und halb 12. Und das, ansonsten leben wir einfach so ein bisschen unser Leben weiter. Viele Menschen, und ich denke manchmal auch Christen, leben ihr Leben so in Bezug auf Gott. Und verfehlen so ihre Bestimmung, die Gott ihnen gegeben hat. Und leben eben in der Sünde. Und so fügen sie Sünde zu Sünde. Sie laden Schuld auf. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Immer höher wächst der Berg und keine einzige von diesen schlechten Taten kann rückgängig gemacht werden. Wir können uns entschuldigen, wir können manchmal wieder Gutmachung leisten, aber das rückgängig machen, was passiert ist, das ist nicht möglich. Und so wird der Berg grösser und grösser. Aber die Sünde ist nicht nur Schuld, sondern die Sünde ist auch Macht in unserem Leben. Sie nimmt uns gefangen und bestimmt unseren Alltag. Gerade Anfang Jahr werden wieder jetzt ganz viele gute Vorsätze gefasst. Ich möchte ehrlicher leben. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für meine Frau und für meine Familie. Ich möchte irgendwie mit einer Sucht aufhören. Ich möchte liebevoller sein mit meinen Mitarbeitern. Ich will mit deren oder deren Sünde brechen. Und so weiter. Und schon bald, manchmal ist nicht mal der Januar schon durch, sind die Vorsätze wieder vergessen, gebrochen. Und schon bald sind wir wieder zurück in den alten, sündigen Gewohnheiten. Das ist eben die Macht der Sünde. Die Sünde nimmt uns gefangen, sie versklavt uns. Sie lässt nicht zu, dass wir die wahre Bestimmung leben, zur wahren Bestimmung gelangen. Und wir meinen immer noch, wir haben unser Leben im Griff. Wegen dem ist eben Weihnachten so ein fröhlicher Anlass. Wegen dem ist die Ankündigung von den Engeln hier eine frohe Botschaft. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus heisst Gott rettet. Der Schöpfer selber macht sich an Weihnachten auf, um einzugreifen, um einer schuldbeladenen Welt Vergebung von ihren Sünden anzubieten. Er ruft den Menschen zu, die unter ihrer Schuld ächzen, fürchtet euch nicht. Einer von Sünde geknechteten Menschheit verkündet er das Ende von ihrer Gefangenschaft. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe, je älter ich werde, mehr Mühe mit dem sentimentalen Getue an Weihnachten. Die romantische Stimmung, die so künstlich aufgebaut wird. Die kleinen netten Geschichten über das niedliche kleine Jesuskind. Die schönen Schöfli und das kleine Eseli im Stall bei Bethlehem. Das ist alles so wunderbar romantisch, oder? Ich sage euch, es war alles andere als romantisch. Es war eine junge Frau, die schwanger geworden ist, obwohl sie nicht verheiratet war. Ihr Mann hat sie zuerst verloren. Nur durch die Intervention von einem Engel ist er geblieben. Wo die Zeit der Geburt gekommen ist, haben sie sich mit einem elenden Ort zufrieden geben. Das Kind ist in einem Futtertrog gelegen. Kurz darauf musste die Familie flüchten, weil ihr Leben ist bedroht war. Sie mussten eine weite Reise auf sich nehmen, zu Fuß nach Ägypten. In diese reale Welt kommt der Heiland. Auf die von Sünden plagte und zerrissene Erde. In die Welt von Not und Elend kommt er. In die Welt, wo auch heute noch viele Familien eben keine schönen Weihnachten feiern. Weil sie ebenfalls um ihr Leben müssen flüchten. Weil sie vielleicht in erbärmlichen Unterkünften sind und müssen frieren. In die reale Schweiz kommt der Jesus. Wo viele Menschen einsam sind, gerade an Weihnachten. Wo man sich nicht mal als Familie manchmal zusammenraufen kann, um zusammenzukommen, wenn man zerstritten ist untereinander. In diese Welt, in diese Schweiz, kommt der Jesus. Und wie sehr haben wir eben genau so einen Retter nötig. Wir brauchen keine Politiker, die uns versprechen, was alles neu und anders wird. Wir brauchen keine Wirtschaftsführer, die uns lehren, wie soziale Marktwirtschaft aussehen soll. Wir brauchen keine Religionsführer, die uns erzählen, wie Religion sein muss, damit sie zum Wohl des Menschen ist. Nein, eben, wir brauchen einen Heiland. Wir brauchen einen, der uns befreit von unseren Sünden, der unseren Berg von unserer Schuld auf sich nimmt und in die Tiefe vom Meer werfen. Der uns befreit von der Macht der Sünde. Und uns lehrt, unter seiner Herrschaft zu leben. Einer, der aus einer anderen Welt gekommen ist. Wo der Schöpfer selber, der eben nicht nur die Früchte, nicht nur die Auswüchse der Sünde anpackt, bekämpft, sondern das Übel an den Wurzeln packt und uns befreit von der Sünde. Und die Weihnachtsgeschichte sagt uns, so einen ist gekommen. Wir haben gesungen das Lied von Isaac Watts, Joy to the World, Freue dich, Welt. The Lord is come. Der Herr ist gekommen. Wir müssen nicht weitermachen so, wie bis anhin. Wir dürfen umkehren und unter seine gute Herrschaft kommen. Wir müssen nicht Sklaven von der Sünde bleiben. Was für eine Botschaft für die Welt. Was für eine Botschaft, gerade nach einem solchen Jahr. Im dritten Vers, nicht in der deutschen Version, aber in der englischen Version von diesem schönen Weihnachtslied steht dann, danke übrigens, dass ihr das gesungen habt, He comes to make his blessings flow. Er kommt, um sein Segen zu fließen. Und wir fragen uns, wie weit soll der Segen fließen? Wie weit fließt er? Far as the curse is found. So weit, wie der Fluch ausgegangen ist. Das heisst, es gibt keinen Winkel auf dieser Erde, der von diesem Segen ausgenommen ist. Es gibt keine Situation, wo unser Herr nicht könnte verändern könnte. Es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der diesen Segen nicht könnte erleben könnte. Wie kommt der Segen in unser Leben hinein? Das Wort Gottes sagt uns, kehrt um und ihr werdet leben. Wendet euch dem Gott zu, wendet euch dem Christus, dem Messias zu. Er wird euch von euren Sünden erretten. Für das ist er in die Welt gekommen. Er will dich von deinen Sünden befreien. Gibt es einen Grund, warum wir das Angebot nicht annehmen? Damit Weihnachten wirklich fröhliche Weihnachten sind. Er will es nicht nur am Anfang von deinem Christenleben, sondern er möchte dir das immer und immer wieder dich frei machen von deiner Sünde, die dich gefangen nimmt. Für das ist er gekommen. Lasst uns gehen und die wunderbare Botschaft weitergeben. Wir haben gerade vorher im Gebet noch dafür gebetet. Auch. Wir kommen alle so in Familiensituationen rein. Wir feiern das. Ich gehe dann nachher gerade meine Familie noch feiern. Oder von meiner Frau. Wir haben so viele Menschen dort wahrscheinlich, die dort sind, die die Botschaft zwar kennen, so im Kopf oben, aber die nicht verstanden haben, um was es Weihnachten geht. Nutzen wir doch die Gelegenheit, um in ihnen ins Gespräch kommen und ihnen die beste Botschaft weiterzugeben. Dass nicht ein Religionsführer gekommen ist, nicht ein neuer Politiker, sondern dass ein Heiland gekommen ist und uns befreien will von unseren Sünden. Möge Gott schenken, dass wir das selber ganz neu begreifen und können ergriffen sein von dem. Und dass das rausgehen kann, das Segen rausgehen kann in die Welt, damit Menschen unter uns Segen und in die Herrschaft von Christus kommen. Ich möchte noch beten. Und Herr, wir danken dir. Du bist nicht gekommen in die Welt hinein, um ein bisschen Kosmetik zu betreiben, um uns ein bisschen zu helfen, unser Leben besser zu managen. Nein, du bist in die Welt hineingekommen, um uns frei zu machen von der Macht der Sünde. Um uns die Last der Sünde abzunehmen und sie selber zu tragen. Und Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, wenn wir da sind heute Morgen und Fernsehen von dir. Wir brauchen dich aber auch, wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, Herr. Wir brauchen dich, dass du uns frei machst von der Sünde. Und wir danken dir, dass du für das gekommen bist. Dass du gekommen bist, um uns zu befreien von der Herrschaft der Sünde. Hilf uns, Herr, dass wir neu von dem können ergriffen werden, gerade in dieser Weihnachtszeit. Und hilf uns, dort, wo wir ja, gerade in dieser Weihnachtszeit in unserer Familie sind, mit Menschen im Gespräch sind, dass wir die frohe Botschaft, die fröhliche Botschaft können weitergeben, dass du gekommen bist, um uns zu retten von unseren Sünden. Wir preisen deinen Namen, Herr. Amen.